Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 und 14. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Wir werden heute und, so Gott will, am kommenden Sonntag über diese beiden Verse sprechen. Jetzt lese ich noch einmal den ersten Satz. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Dieser kostbare Brief des Apostels Petrus ist es gewesen, schließt ab mit herzlichen Grüßen an die Gemeinden, an die er gerichtet ist. Und bei der Abfassung dieses Briefes befanden sich Petrus, Silvanus und auch Markus, der hier erwähnt wird als der Sohn. Gemeint ist wohl der geistliche Sohn des Petrus, befanden sie sich offensichtlich in Rom, das hier als Babel oder Babylon bezeichnet wird. Die meisten Ausleger sind sich wohl darin einig, dass es sich hier um Rom handelt, dass Babylon hier ein Deckname ist für Rom, das alte Rom. Es gibt auch andere Meinungen, aber ich denke, es gibt gute Gründe, das so zu sehen. Die Bezeichnung Babel für Rom deckt sich auch mit Offenbarung Kapitel 17 und 18, womit Babel eindeutig Rom gemeint ist. Das alte Babel stand für Begierden, für Luxus und Selbstherrlichkeit, und das sind Wesenszüge, die wir auch dann später im antiken Rom, im alten Rom wiederfinden. Im Grunde genommen in allen großen Städten dieser Welt, in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. In dieser Welt voller Gottlosigkeit gibt es Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen waren und die sich in diesem gottfeindlichen Umfeld zu bewähren hatten. Sie waren nicht von der Welt, aber sie lebten in der Welt. Sie waren nicht von Babel, aber sie lebten in Babel. Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja? Der Herr Jesus sagt einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist aus einer anderen Dimension, ist nicht Teil dieser Welt. Aber das Reich Gottes ist in diese Welt hineingekommen, in der Person unseres Herrn Jesus Christus, und ist auch jetzt in dieser Welt gegenwärtig. Also Christen leben wohl in der Welt, aber nicht von der Welt, oder umgekehrt, sie sind nicht von der Welt, aber sie leben hier in dieser Welt und haben sich in dieser Welt in einem gottfeindlichen Umfeld, in einer gottfeindlichen Umwelt zu bewähren. In 1. Mose Kapitel 11 lesen wir, dass man sich zur Zeit Nimrods oder im Geiste Nimrods, dieses Gewaltherrschers im Lande Sinia, das ist Babylonien, ansiedelte und eine Einheit auf allen Gebieten der Gesellschaft anstrebte. Dabei spielte die gemeinsame Sprache eine besondere Rolle. Sie hatte also eine Schlüsselfunktion inne, und das ist ja auch heute noch der Fall. Die Sprache spielt eine ganz wesentliche Rolle im Leben der Völker. Man fürchtete sich davor, die Gesamtheit zu verlieren und in alle Länder zerstreut zu werden. Ich lese einmal aus dem 11. Kapitel des 1. Mosebuches, Vers 4. Und sie sprachen: Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Nun, Einheit anzustreben oder auch Einheit zu bewahren, wenn sie schon gegeben ist, das ist an sich ja nichts Verwerfliches, solange sie eine Ergänzung des einzelnen Menschen darstellt. Wenn Einheit, wenn die Gesamtheit zum Selbstzweck wird, sodass der Einzelne im Grunde genommen keine Bedeutung mehr hat, sondern nur noch die Masse zählt, nur noch das Gemeinsame zählt, dann wird es gefährlich. Und dann geht es schließlich nach der Weise, gemeinsam sind wir stark, und zwar in uns selbst. Als Gesamtheit sind wir stark, aus uns selbst heraus und für uns. Das ist dann immer wieder auch das letzte Ziel, für uns. Und wir schaffen das. Und dieses "wir schaffen das" findet seinen Ausdruck hier in diesem Text, 1. Mose Kapitel 11, in dem energischen, selbstbewussten und entschiedenen "Wohlauf" oder "Wohlan". Wohlan, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wohlan. Und dabei versuchte man sich durchaus auch das religiöse Wesen des Menschen zunutze zu machen und als weithin sichtbares Wahrzeichen der Einheit sollte ein religiöses Zentrum gebaut werden. Das Gebäude, das man plante, war ein großer Tempelturm. Seine Spitze, sein Haupt, war ein dem Marduk geweihter Tempel auf der letzten Stufe des Turms. So heißt es ja auch hier, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reiche. Nach antiken Quellen brachte jede Nacht, wie ich las, eine auserwählte Jungfrau die Nacht im Marduk-Tempel auf dem Turm zu, damit Marduk zu ihr eingehen konnte. Und durch die Erkenntnis seines Namens, wir wollen uns einen Namen machen, heißt es ja hier, ja? Da geht es also nicht nur um Ehrsucht, um Ruhmsucht, durch die Kenntnis seines Namens, des Namens der Gottheit, konnte man sich auf magische Weise die göttliche Macht den Absichten des Menschen dienlich machen. Deshalb war es wichtig, den Namen einer solchen Gottheit zu kennen, um über diese Gottheit zu verfügen, um sie sich verfügbar, um sie sich dienlich zu machen. In magischer Weise. Auf diese Weise wollte man, wie jemand schreibt, jenseitige Hilfe zur Aufrechterhaltung der Welteinheit beschwören. Diesen Satz wollen wir noch einmal wiederholen. Auf diese Weise wollte man jenseitige Hilfe zur Aufrechterhaltung der Welteinheit beschwören. Das heißt also, dieses religiöse Moment wollte man nutzen, um die Einheit zu bewahren, um zu verhindern, dass man sich zerstreute in aller Länder. Noch einmal dieses Wort hier und sprachen wohlan, wir schaffen das, wohlan. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Wir denken daran, dass später die religiöse Verehrung des Kaisers in Rom, der sogenannte Kaiserkult, im alten Rom das einigende Band des Römischen Reiches gewesen ist. Den Kaiser anzubeten war Pflicht. Oder denken wir daran, wie das sogenannte Christentum, als es unter dem Kaiser Konstantin zur Staatsreligion erhoben wurde, die Einheit des Reiches festigen und stabilisieren sollte. Staatliche und religiöse Interessen waren aufs Engste miteinander verbunden. So ging das die ganzen Jahrhunderte hindurch, besonders auch im Mittelalter. Auch unsere Reformatoren waren von diesem Denken geprägt, das muss man ganz nüchtern sehen, waren Kinder ihrer Zeit. Staat und Kirche, das war nicht voneinander zu trennen. Von daher kann man manches verstehen, was uns heute als sehr befremdlich erscheint. Gott ließ den Turmbau zu Babel nicht gelingen. Babel, das heißt Verwirrung. Sondern er verwirrte ihre Sprache und zerstreute sie in alle Länder. Also zu jener Zeit, als dieser Turm, dieser Tempelturm gebaut wurde, war die Sprache offensichtlich noch einheitlich. In Kapitel 10, Vers 5 lesen wir auch etwas von Sprache. Da wäre es besser zu übersetzen mit Mundart. Es gab also schon verschiedene Mundarten. Aber die Sprache an sich war sehr einheitlich zu diesem Zeitpunkt. Gottes Gericht bestand nun darin, dass er die Sprachen verwirrte. Babel, Verwirrung. Dem menschlichen Vollkommenheitsstreben und Machtstreben setzte Gott sein Wohl an entgegen. So lesen wir dann hier in Vers 7. 1. Mose Kapitel 11, Vers 7, wohlan, das ist nun das, was Gott dazu zu sagen hatte, wohlan, wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. Gott fuhr auch hernieder. Aber nicht, um sich von ihnen in ihren Karren spannen zu lassen, sich für ihre Macht und ihr Einheitsstreben verfügbar zu machen, sondern um sein Gericht zu vollziehen. Auch in unserer Zeit tritt dieses besondere Merkmal babylonischen Wesens des Strebens nach Einheit auf politischer, wirtschaftlicher und religiöser Ebene zum autonomen Selbstzweck wieder stark hervor. Das ist also das Hauptmerkmal, das Wesensmerkmal Babylons gewesen, des alten Babel, und das setzt sich fort die ganze Geschichte hindurch, bis in unsere Tage hinein. Es gibt natürlich auch noch andere Wesensmerkmale Babels, aber das ist ein ganz, ganz typisches Wesensmerkmal, dieses Streben nach Einheit. Macht und Größe und Einheit. Und da zählt der einzelne Mensch nicht mehr viel. Im Gegenteil. Er geht unter in der Masse. Die Masse, die Gesamtheit, darauf kommt es an. Das ist also nicht nur damals der Fall gewesen, sondern das ist auch heute noch der Fall. Luther hat einmal gesagt, die Ursuppe des menschlichen Daseins ist immer dieselbe. Es hat sich vieles verändert in dieser Welt. Ich denke nur an die technischen Fortschritte, Fortschritte auf dem Gebiet der Medizin ganz besonders. Ja, das beobachten wir immer wieder. Wenn jemand da eine neue Herzklappe eingesetzt bekommt, dann ist das etwas ganz Erstaunliches, ja, was vor vielen Jahrzehnten noch gar nicht möglich war, vor einigen Jahrzehnten. Heute ist das alles möglich. Ja. Es gibt wunderbare Entwicklungen auf dem Gebiet der Technik. Das können wir nicht alles verdammen oder geringschätzen, sondern das sind auch Fortschritte, die natürlich auch ihre Schattenseiten mit sich bringen, aber es sind durchaus Fortschritte zum Wohle des Menschen. Aber die Ursuppe des menschlichen Daseins, so sagt Luther, ist immer dieselbe. Das Herz des Menschen ist immer dasselbe. Der Mensch ist böse, so sagt die Schrift, von Jugend auf. Daran hat sich nichts geändert, bis in unsere Tage. Das kriegt der Mensch einfach nicht in den Griff, weder sein eigenes Herz, noch das Herz der anderen. Das lässt sich nicht verändern. Da bedarf es einer Neugeburt, einer Neuschöpfung, die Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat. Da ist nicht zu reparieren, sondern da ist nur etwas zu ersetzen, die alte Natur durch die neue Natur, die wir haben in Christus Jesus. Ein ganz neues Leben, das uns von Natur aus völlig fremd ist, das wir gar nicht kennen. Darum spricht die Bibel ja davon, dass wir von Natur aus tot sind in Sünden und Übertretungen. Dass wir keine Verbindung haben zum Leben, zu Gott, zu unserem Schöpfer. Es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, kann auch nicht hineinkommen, sagt der Herr Jesus zu Nikodemus. Also, das Herz des Menschen ist immer dasselbe und auch bestimmte Grundelemente in unserem Leben, Liebe, Hass und dergleichen, das ist immer dasselbe, zu allen Zeiten gewesen. Auch dieses Machtstreben des menschlichen Herzens, diese Ehrsucht. Und auch ganz besonders in unserer Zeit das Streben nach Einheit. Das ist ja mit Händen zu fassen. Ja? Damit werden wir ja immer wieder konfrontiert. Und das kommt in unseren Tagen mehr und mehr zu seiner letzten antichristlichen Ausreife. Die globalen Probleme, mit denen wir es seit geraumer Zeit zu tun haben, lassen ein rein nationales Denken und Streben nicht mehr zu. Es muss ja alles einsichtig sein. Ja? Für uns, für die große Masse der Menschen, einsichtig sein, was man da plant, was man vorhat. Und dazu gehört eben, dass man sagt, wir werden als einzelne Nationen mit den Problemen, mit denen wir konfrontiert werden in dieser Welt, nicht mehr fertig. Wir brauchen eine globale Lösung für unsere globalen Probleme. Der ehemalige Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter, Jaczynski, äußerte sich, wie ich gelesen habe, damals wie folgt. Die Welt wird sich wahrscheinlich nicht, in Klammern, bereitwillig, unter einer gemeinsamen Ideologie oder einer Superregierung vereinigen. Die einzige Hoffnung ist jetzt, dass sie auf die gemeinsame Sorge um ihr eigenes Überleben reagieren wird. Ja? Da haben wir dann diese Chance, diese große Chance, unsere Ziele zu erreichen. Ja? Ich lese nochmal. Die einzige Hoffnung, die Hoffnung, die dieser Mann hat und mit vielen anderen zu seiner Zeit und auch heute teilt. Die einzige Hoffnung ist jetzt, dass sie auf die gemeinsame Sorge um ihr eigenes Überleben reagieren wird. Zu einer übernationalen Regierung, einer Weltregierung, gehört dann auch eine Welteinheitswirtschaft. Einer der berühmten 14 Punkte, die Präsident Wilson Anfang des 20. Jahrhunderts auf einer Konferenz in Paris unterbreitete, beinhaltete, wie jemand schreibt, einen Vorschlag zu einer allumfassenden Vereinigung der Völker. Daraus entstand der sogenannte Völkerbund. Dies war der erste Schritt in Richtung auf das letzte Ziel der internationalen Bankiers, eine Weltregierung, zweifellos unterstützt von einer Weltzentralbank. Und was sich auf religiösem Gebiet abspielt, das ist uns allen bekannt. Man will die Mauern zwischen den Religionen abreißen, wobei schließlich der römische Katholizismus, der ganz besonders das Wesen der Hure Babylon in Offenbarung Kapitel 17 besitzt, eine herausragende Rolle spielt. Rom kann es mit allen, ja? Kann sie alle vereinnahmen, kann sie alle unter einen Hut bringen. Ja? Mittendrin in dieser Babelswelt, diesem Streben der Menschen nach Einheit auf allen möglichen Gebieten des Lebens, existiert die Gemeinde Jesu. Da lebt sie drin, mittendrin. Und wird ständig mit diesem Babelsgeist konfrontiert. Auch die Gemeinde Jesu bildet eine globale Einheit, eine Einheitsfamilie. Petrus deutet das an, indem er hier schreibt: Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Er weiß sich also verbunden mit anderen Gläubigen, mit anderen Gemeinden. Da, wo er sich zurzeit aufhält, in Rom, gibt es Geschwister, die mit all den anderen, die zu Christus gehören, aufs Engste, aufs Innigste verbunden sind. Das zeigen auch die Grüße. Darauf kommen wir dann konkret noch am kommenden Sonntag zu sprechen. Mit uns, ja, zusammen mit uns. Gemeinde Jesu bildet eine wunderbare Einheitsfamilie. Eine Einheit, die Gott selbst geschaffen hat, indem er in Christus Jesus herabgekommen ist, um uns von allem widergöttlichen Streben, das sich an die Stelle Gottes setzen will, zu erlösen. Es ist eine Einheit und eine Gesamtheit auf der Grundlage der Wahrheit. Das ist entscheidend wichtig. Auf der Grundlage der Gnade Gottes in Christus. Davon spricht Petrus ja in den vorhergehenden Versen. Durch Silvanus, den treuen Bruder, wie ich meine, habe ich euch wenige Worte geschrieben, zu ermahnen und zu bezeugen, dass das die rechte Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Das war die Basis, die Gnade Gottes in Christus Jesus. In Mose ist das Gesetz gegeben, in Christus Jesus die Gnade Gottes, die Wahrheit und die Gnade Gottes. Das ist das, worauf man sich gründet in dieser Einheitsfamilie Gottes. Gott hat sie selbst geschaffen in Christus. Und in dieser Einheitsfamilie, und das unterscheidet nun von diesem Streben, von diesem babylonischen Streben nach Einheit, zählt jeder Einzelne und hat jeder Einzelne eine individuelle Beziehung zu seinem Gott, zu seinem Schöpfer und zu seinem Erlöser. Da zählt jeder Einzelne, er geht nicht unter in der Masse. Nicht die Masse ist es, nicht die Menge, nicht die Gesamtheit ist es, sondern die Gesamtheit ist lediglich eine Ergänzung für den Einzelnen, der zählt vor Gott. Das ist ganz, ganz wichtig. Der Einzelne geht also im Unterschied zum Babelsgeist nicht in der Gesamtheit auf, sondern die Gesamtheit ergänzt den Einzelnen zu dem alleinigen Zweck, dass Gott dadurch verherrlicht wird und dass man ihm dient. Wir wollen das nochmal bedenken, es ist wichtig, dass wir das begriffen haben, dass dieser Babelsgeist ein Massengeist ist. Ja? Das hat man in der Vergangenheit immer wieder beobachtet. Mir ist das immer wieder so wichtig, wenn ich die Geschichte lese, als der Apostel Paulus da in Ephesus war und die Leute zusammenströmten und dann ausriefen, groß ist die Diana der Epheser. Da gab es Leute, die das auch ausriefen, aber gar nicht wussten, worum es eigentlich ging. Ja, sie liefen einfach so mit. Die Masse macht es, die Menge macht es. Ja. Das Einzelwesen, das Individuum spielte im Grunde genommen keine entscheidende Rolle mehr. Und das ist anders in der Gemeinde Jesu, das wollen wir uns merken. Ja. Der Pfingstgeist, der Heilige Geist, von dem die Gemeinde Jesu erfüllt ist, ist der totale Gegensatz zu diesem satanischen Babelsgeist, mit dem wir es gerade auch in unserer Zeit zu tun haben. Diesem Babelsgeist, der in antigöttlicher Weise Einheit schaffen und bewahren will und der letztlich unter dem Gericht Gottes steht. Ja? Er hat nichts anderes zu erwarten, dieser Geist, der Geist dieser Welt, dieser Babelsgeist, als das Gericht Gottes. Als antibabylonische Gesamtheit, so könnte man sagen, oder Einheit, bilden wir als Gemeinde Jesu in dieser Babelswelt allerdings eine verschwindende Minderheit. Wir sind Außenseiter in dieser Gesellschaft. Ja? In Babel ist hat Gemeinde Jesu immer wieder ein Außenseiter-Dasein zu bestehen. Da gibt es auch in Babel ganz eigene moralische Maßstäbe. Wir nehmen unsere Maßstäbe her von dem, was die Heilige Schrift uns sagt. Ja? Wir haben davon etwas gehört vorhin, 1. Petrus Kapitel 4. Ich will noch mal zwei Verse aus diesem Kapitel lesen. Da heißt es in Vers 3 und 4, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Es gehörte also zur Vergangenheit. Ja? Da kamen sie her, diese Heiden, die sich zu Christus bekehrt hatten. Da kamen sie her. Sie haben dieses selbe wüste, unordentliche Leben geführt, aber nun waren sie abgewaschen durch das Blut Jesu. Sie waren gereinigt, wie Paulus schreibt im 1. Korintherbrief. Sie waren gerecht vor Gott durch das Blut Jesu, hatten die Gerechtigkeit Christi und lebten nun ein anderes Leben. Davon haben wir etwas gehört in der Predigt am vergangenen Sonntag aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Ja? Da haben wir die Maßstäbe für ein Leben, das Gott ehrt und Gott verherrlicht, allerdings fest gegründet und fest verwurzelt in Christus, unsere Gerechtigkeit. Christus ist unsere Gerechtigkeit, das ist wichtig. Das gehört immer zusammen, ja. Das Leben auf diesem Boden der Gnade Gottes in Christus. Und damit tröstet Petrus ja auch die Gläubigen, die in dieser verschwindenden Minderheit ihr Leben hatten, in Babel, in diesem Rom, mit diesem Babelsgeist. Und manches zu erdulden und zu erleiden hatten, wie wir es auch wieder gehört haben vorhin aus 1. Petrus Kapitel 4. Lasset euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt, wenn ihr versucht werdet. Ihr habt manches zu erdulden, manches zu erleiden in dieser Zeit unter diesem Geist, aber lasst euch dadurch nicht beirren. Ihr steht auf dem Boden der echten und wahren Gnade Gottes in Christus Jesus. Da dürft ihr euren Weg gehen, da dürft ihr ganz getrost sein. Von diesem Evangelium her haben wir ganz andere Maßstäbe, wie wir gerade gesagt haben. Wir haben einen ganz anderen Lebensstil. In manchen Dingen sind wir genauso wie die Welt auch. Aber in manchen Dingen unterscheiden wir uns ganz klar und deutlich vom Wesen Babels. Grundlage ist die Gnade, in der wir auch diesem Babelsgeist grundsätzlich gestorben sind. Das ist etwas, was ich immer wieder betone. Wir entgehen diesem Geist nicht dadurch, dass wir äußere Schritte unternehmen, der Trennung unternehmen. Zunächst nicht, das kann auch der Fall sein, aber zunächst nicht, sondern dass wir eine Stellung einnehmen, die uns vom Kreuz her gegeben ist. Dort am Kreuz auf Golgatha hat der Herr Jesus Christus diesen Babelsgeist bereits besiegt und gerichtet. In ihm, in Christus, dem Gekreuzigten, sind wir diesem Babelsgeist gestorben, ein für alle Mal. Das ist Evangelium. Das ist Gnade Gottes. Haben Anteil an der neuen Welt, an dieser neuen Einheit, die Gott uns in Christus geschenkt hat, an diesem neuen Leben in ihm. Das ist die Grundlage, die Voraussetzung dafür, dass wir dann auch ganz praktisch in unserem alltäglichen Leben rechte Entscheidungen treffen können. Es hat es immer wieder gegeben in der Geschichte der Gemeinde Jesu und wir sind nicht ganz frei davon, auch in unserer Zeit nicht, dass man entweder sich ganz aus der Gesellschaft zurückgezogen hat, und man sagte, das ist Babel, damit hat Gemeinde Jesu überhaupt nichts zu tun. Bis dahin, dass man bestimmte Berufe, zum Beispiel den Lehrerberuf, gar nicht mehr ausüben wollte. Das hat es alles gegeben. Man sagte, das ist Bare. Und auf der anderen Seite, und das ist eben auch eine Wirklichkeit, dass man in einer oberflächlichen Weise über bestimmte Entwicklungen hinweggeht und sagt, naja, wir passen uns halt an, wir passen uns auch den Maßstäben dieser Welt an, den Maßstäben Babels an. Nach beiden Seiten hin gilt es Acht zu geben. Mir persönlich ist dieses Wort aus dem Buch Josua immer wieder wichtig gewesen. Da sagt der Herr im Blick auf die Zukunft des Volkes, im Blick auf die Zukunft Josuas: Sieh zu, weiche nicht von meinem Wort, damals war es das Gesetz, die Gebote Gottes, weiche nicht von meinen Geboten, weder zur Linken noch zur Rechten. Ja? Also diese Möglichkeit gibt es. Und hat es immer wieder auch gegeben in der Geschichte der Gemeinde Jesu, dass man entweder die Gesellschaft ganz verlassen hat, sich zurückgezogen hat, mehr und mehr, oder aber, dass man sich ihr in einer unguten Weise angepasst hat, im Blick auf ihre moralischen Maßstäbe. Also, möglich, einen guten Weg zu gehen, möglich ist das nur vom Evangelium her. Sonst werden wir entweder zur Linken oder zur Rechten abrutschen. Das kann gar nicht anders sein. Nur vom Evangelium her dürfen wir mit der Leitung des Heiligen Geistes rechnen, der uns aufgrund des Wortes dahin führt, dass wir die richtigen Entscheidungen, auch die rechten praktischen Entscheidungen treffen können, dass wir sagen können, da mache ich mit, da kann ich noch mitmachen. Und da kann ich nicht mehr mitmachen. Das ist nur möglich vom Evangelium her. Denn da ist der Heilige Geist. Gott redet vom Kreuz her, vom Zentrum des Evangeliums her. So war es doch im Alten Testament. Gott redete mit Mose vom Sühnedeckel der Bundeslade aus. Von dort her, wo das Blut der Opfertiere gesprengt wurde, auf den Sühnedeckel. Von dort redete Gott mit Mose. Gott redet mit uns immer ausschließlich vom Kreuz her. Geschieht das nicht bei uns, ist uns das nicht klar, nehmen wir nicht diese Stellung in Anspruch, dann sind wir noch in der Praxis unter Gesetz. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als entweder zur Linken oder zur Rechten abzuweichen. Es geht gar nicht anders. Nur der Heilige Geist kann uns einen guten Weg führen auf der Grundlage der Erlösung durch das Blut Jesu. Vom Evangelium her. Als Auserwählte, wir kommen zum Schluss, als Auserwählte in Christus Jesus wird Gott uns auch in unserer Zeit vor diesem Geist bewahren. So sagt Petrus hier: Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. Schon vor Grundlegung der Welt war es klar, wer einmal zum Glauben an Christus kommen würde, wer zu diesen Auserwählten dann in Zukunft gehören würde. Und solche, die er erwählt hat, bevor er diese Welt überhaupt geschaffen hat, bevor er irgendetwas hier in dieser Zeit und Welt ins Leben gerufen hat, was er erwählt hat, das bringt er auch zum Ziel. Da übernimmt er selbst die Garantie. Das liegt dann nicht mehr in unserer Hand, sondern das liegt ganz allein in Gottes Hand, dass wir durch diese Zeit hindurch mittendrin in diesem ganzen babylonischen Geist einen guten geistlichen Weg gehen, der zum Ziel ewiger Herrlichkeit führt. Dafür sorgt Gott selbst. Und so sagt es ja auch der Römerbrief, und damit will ich dann abschließen, in Kapitel 8, das noch einmal deutlich zu machen, ja, wie wichtig das ist, dass wir wissen, die wir zum Glauben an Christus gekommen sind, dass wir erwählt sind vor Grundlegung der Welt, ja? Vor Grundlegung der Welt. Das heißt also, dass wir zum Glauben gekommen sind, ist ganz und völlig und ausschließlich Gottes Werk. Denn die er ausersehen hat, vorher ersehen, im Sinne der Erwählung ist das hier gemeint, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Hier geht es schon um die Ewigkeit, ja, um die Herrlichkeit. Da werden wir gleich sein, dem Bild seines Sohnes. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Achten wir auf die Zeitform. Hat, heißt es. Ne? Alles schon geschehen. Die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat. Und nun würden wir sagen, müsste Paulus doch fortfahren mit, die wird er auch verherrlichen. Nein, das sagt er. Die hat er auch verherrlicht. Das ist, als wären wir schon am Ziel. Das ist die Garantie. Was Gott ausersehen hat vor Grundlegung der Welt, was er erwählt hat, das bringt er auch zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Die kommen zum Glauben, sie werden berufen, sie kommen zum Glauben, sind gerecht durch das Blut Jesu und werden von Gott zum Ziel ewiger Herrlichkeit geführt. Das heißt, Paulus drückt sich ebenso aus, als wäre es schon geschehen. Die hat er auch verherrlicht. Und so dürfen wir getrost und zuversichtlich sein im Blick auf unseren Weg durch diese Zeit und Welt hindurch. Wir brauchen nicht in Panikstimmung zu geraten. Wir dürfen wissen, der Herr nimmt uns an seine Hand und führt uns, seine Geliebten, seine geliebte Gemeinde, hin zum Ziel. Gottes Gnade reicht aus, um uns zur Herrlichkeit zu führen, in der wir einmal als vollendete, vollkommene Einheit des Volkes Gottes in ewiger Seligkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und auch untereinander leben werden. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dieses Wunder der Gnade Gottes in Christus, für diese herrliche Einheit, die du geschaffen hast in deinem Sohn. Eine göttliche Einheit, eine Einheit, die nicht der Mensch schafft und auch nicht bewahren kann, sondern eine Einheit, die du geschaffen hast in deinem Sohn und die du auch bewahren wirst bis zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Hab Dank, dass du uns erlöst hast und befreit hast von diesem Babelsgeist. Auch wenn wir noch mittendrin stehen in diesem Babel, in dieser Welt, die so gottlos und autonom ihren Weg geht. Wir dürfen ganz getrost sein. Deine Gnade reicht aus für einen jeden Einzelnen von uns. Hab Dank dafür. Amen.